ich bin Urologe. Was denkst du da?
Jetzt mal ganz unter uns.
Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
Ja, ja.
Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
Herzlich willkommen zur Folge 13. Hallo nach Aachen. Hallo Chris.
Hallo Jochen.
Chris, Urologe, ich eine Art von Journalist. Nein, ich bin Journalist. Zusammen machen wir schon seit jetzt 12 und jetzt seit 13 Folgen die Pinkelpause. Und es macht immer mehr Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Es macht immer mehr Spaß. Ich lerne auch immer mehr und ich freue mich auf die heutige Folge, Chris. Es geht ja um die, wir hatten es in der letzten Folge, meine ich, schon angekündigt, um die HPV-Impfung, ne?
Genau. Ja, das ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Impfung. Da müssen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, wenn wir unsere üblichen Updates gemacht haben, die wir ja immer gerne aus den vorherigen Folgen so mitgenommen haben, was da offen geblieben ist, besprechen wir dann gerne nochmal und dann starten wir ins Thema.
Was ist denn offen geblieben aus der letzten Folge?
Du hattest was von deinem Lichenruber erzählt, was ja so eine Hautkrankheit ist. Und du hast das gesagt, dass das möglicherweise virusbedingt sein könnte. Wir haben ja so ein bisschen, ja genau das. Wir haben ja so ein bisschen darüber gesprochen, was Viren alles so Böses machen. Und da hattest du auch deinen Lichenruber da ins Gespräch gebracht. Das ist ja so eine chronische Hautkrankheit. Und dann wusste ich nicht so genau, ist das wirklich virusbedingt? Hab das mal nachgelesen. Also es gibt im Prinzip, weiß man es nicht so genau, aber mehrere Theorien, also es ist zum Teil eine genetische Veranlagung, dann hat es aber auch möglicherweise autoimmune Ursachen, also dass der Körper da eigene Hautzellen angreift und auch möglicherweise nach Herpesinfektionen insbesondere und Hepatitis C, wobei ich jetzt nicht davon ausgehe, dass du eine Hepatitis C mal hattest, das hättest du sicher gemerkt, einen Lippenherpes hat ja fast jeder schon mal gehabt und da kann ein möglicher Zusammenhang bestehen tatsächlich. Ja.
Danke fürs Update. Das begleitet einen leider auch ein Leben lang, habe ich festgestellt, oder? Weiß ich. Das ist,
ist ja wie bei den Herpesviren auch generell. Die bleiben ja ein Leben lang im Körper. Bei den Herpesviren noch vielleicht ganz interessant, zur Gruppe der Herpesviren gehören noch zwei ganz bekannte Vertreter. Das sind einmal die Varizellen, Varizellen-Zoster-Viren, das sind die Windpocken. Könntest du vielleicht auch mit deiner Schwester mal gemeinsam im Podcast die Kinderärztin besprechen? Oder auch die Impfung generell, also Impfgegnerschaft und so weiter, das ist ja ein Riesenthema. Das werden wir heute sicherlich nur anreißen. Ist sicherlich auch ein schönes Thema für Kinderärzte. Und die Gürtelrose, Herpes Zoster, ist auch ein Herpesvirus. Ne? Also wir sind jetzt nicht beim Herpes nur da an den Lippen, also oben an den Lippen und unten an den Lippen, sondern da gibt es auch zwischendurch noch Herpesviren. Also die Windpocken und die Gürtelrose sind auch Herpesviren.
Der Untertitel der heutigen Folge hieß, hast du aufgeschrieben, kein Bock auf Blumenkohl.
Ja, wir hatten ja beim letzten Mal gesagt, dass diese unsere HPV-Viren, um die es ja heute noch geht, die machen ja zwei Krankheiten. Die guten, in Anführungszeichen, also die nicht so gefährlichen, die machen ja nur den Blumenkohl, also nur diese Viruswarzen, die sich also manchmal tatsächlich so blumenkohlartig ausbreiten können. Und die aggressiven oder gefährlichen Typen, die machen ja die nicht so gut sichtbaren Veränderungen bei der Frau am Gebärmutterhals. Und da geht es jetzt tatsächlich heute drum, dass man nebenher auch noch sich vor diesen Papillomviren, also vor diesen Papillomen schützt, also den Virusfeigwarzen. Das ist ein schöner Nebeneffekt dieser Impfung. Aber wir wollten generell mal so ein bisschen die Viren rehabilitieren. Zurzeit haben Viren ja echt keinen guten Ruf. Ne? Die bringen ja zurzeit die ganze Menschheit zum Erliegen. Aber es gibt auch tatsächlich nützliche Eigenschaften von Viren. Und die wollte ich heute mal so ein bisschen betonen. Zum einen werden Viren eingesetzt oder werden beforscht als Bakterienfresser. Ja. Es gibt Viren, die nicht Menschen nur befallen, klar, sondern auch Bakterien können von Viren befallen werden. Und man könnte jetzt versuchen, ganz gezielt Viren zu züchten, die bestimmte Bakterien befallen, sich dann in diesen Bakterien vermehren, dann von innen sozusagen die Zellwand zerstören und dann wiederum Viren frei werden, die dann weitere Bakterien befallen und zerstören. Das nennt man dann Bakteriophagen, heißen diese Viren dann.
Und das ist für den Patienten, das ist für den Patienten dann mal sinnvoll, wenn er eine bakterielle Infektion hat, theoretisch, oder?
Genau, und wir haben ja das riesige Problem derzeit weltweit, dass immer mehr Antibiotika unwirksam werden, also ne, dass also Bakterien resistent gegen Antibiotika werden und man nach neuen Wegen suchen muss, wie man jetzt den Bakterien beikommen kann. Und da ist die, sind diese Bakteriophagen, also diese bakteriolytischen Viren, sind da sicherlich ein sehr vielversprechender Ansatz. Es gibt bis jetzt auch schon ein Bakterium, das da beforscht wird, das ist Pseudomonas aeruginosa, was also Lungenentzündung, bakterielle Lungenentzündung machen kann. Und da gibt es tatsächlich Projekte, die das beforschen. Und das scheint möglicherweise ein Ansatz zu sein, dass man also natürliche Feinde der Bakterien dazu benutzt, die ganz gezielt zu zerstören. Der Vorteil ist, es gibt keine Nebenwirkungen, ne, weil halt so wirklich nur gezielt diese Bakterien befallen werden und kein Effekt auf die nützliche Mikroflora im Körper besteht. Ja? Mhm. Das heißt, man könnte ganz gezielt schädliche Bakterien bekämpfen. Ich denke, die Forschung, die steht noch sicher sehr am Anfang, aber ich halte das für vielversprechend. Hat man sicherlich vielleicht so eine Hemmschwelle, dass man sagt, ich lasse mir jetzt Virus geben gegen Bakterien, aber ne, ich denke, da wird die Zukunft hingehen. Man kann sogar Krebs versuchen zu bekämpfen mit Viren. Es gibt onkolytische Viren. Gibt es in der Dermatologie gibt es schon eine zugelassene Therapie gegen das Melanom, also gegen den Hautkrebs. Gibt es ein onkolytisches Virus. Der Wirkstoff, im Moment habe ich mir rausgeschrieben, heißt Talimogen Laherparepvec.
Ich finde das so ist wunderbar, wenn man auf irgendwelche Medikamente guckt, was ihr da für einen Namen habt, das ist großartig. Das kann man kaum aussprechen.
Ja, kann ich mir auch gar nicht mehr merken zum Teil, ne, weil du musst ja dir den Wirkstoff merken und den Handelsnamen. Also das heißt, du musst ja praktisch für jeden Wirkansatz dir zwei Namen merken und das kann dann echt schon mal durcheinander gehen, muss man aufpassen. Ja. Aber dieses beispielsweise dieses Talimogen, nenne ich es jetzt mal kurz, ist ein abgeschwächtes Herpes-Simplex-Virus, ganz einfach. Und das ist dann so bewaffnet worden, dass es halt gegen die Hautkrebszellen wirkt. Mhm. Und da gibt es mehrere Wirkansätze, entweder direkt, dass also praktisch direkt die Krebszelle befallen und aufgelöst wird, oder indirekt vermittelt, dass also eine Tumorzelle platzt und dann Antigene freisetzt, die dann wiederum vom körpereigenen und Entzündungsfaktoren vom körpereigenen Immunsystem genutzt werden können. Das ist also dann so eine indirekte Wirkung. Und man kann die Viren auch ganz gezielt bewaffnen, also mit, dass die selber kodieren für Therapeutika. Also Viren haben ja so ein Genmaterial und das könnte man theoretisch so manipulieren, dass im Körper bestimmte Prozesse angekurbelt werden über Zytokine, also über bestimmte Moleküle, die dann im Körper Abwehrprozesse dann wiederum in Gang setzen. Also man könnte bestimmte Abwehrmechanismen mit Viren ankurbeln. Ja, also finde ich ganz spannende Ansätze. Also ich denke, das Thema Viren wird uns auch im positiven Sinne in der Zukunft noch beschäftigen. Also nicht immer nur negativ. Überhaupt mein erster Kontakt, Trump hat ja gesagt, ist a Chinese Virus. Ich glaube auch, meine Begeisterung für die Urologie wurde von Chinesen in mich reingepflanzt.
Wieso?
In meiner Düsseldorfer Zeit habe ich in der Pflege nachts gearbeitet, um Geld zu verdienen, in der Urologie. Und dann haben wir uns irgendwann mal beim Chinesen was bestellt. Und dann kam das Essen, dann stand oben auf dem Lieferzettel drauf, Urologie. O-L-O-L-O-G-I-E, Urologie. Und das hat mich natürlich so fasziniert. Ich glaube, da war in dem Essen war Chinese Virus für Urologie drin und seitdem bin ich, glaube ich, Vollblut-Urolog geworden.
Sag mal, wie ist das eigentlich im Moment? Wir haben ja jetzt Anfang Juli und es ist ja immer noch das Covid-19. Wie sieht es denn im Moment bei euch in der Praxis aus? Laufen da immer noch alle mit Mundschutz rum und kommen wieder vermehrt Patienten, weil die, ja, weil sie nicht mehr so viel Angst haben?
Mundschutzpflicht natürlich in der Praxis, klar. Da habe ich auch ganz schöne Sachen erlebt die Woche, die vorletzte Woche. Da kam so ein älterer Herr, der hatte dann außen auf dem Mundschutz so einen Lippenstiftkuss drauf. Das heißt, entweder hatte seine Frau den Mundschutz vorher umgekehrt an oder er hat zum Abschied, bevor er zum Urologen gegangen ist, noch ein Abschiedsküsschen vorne auf den Mundschutz bekommen.
Oder er hat sich im Wartezimmer einen Mundschutz ausgeliehen oder so.
Von der fremden Frau?
Ja.
Das hielte ich jetzt aber eher für abwegig, auch unter hygienischen Aspekten eher zweifelhaft.
Aber
er hat ihm dann eben den Mundschutz, ja, Mundschutz gegeben, hat gesagt, aber den müssen Sie bitte andersrum anziehen. Von der Seite hatte ich den schon an. Vielleicht noch eine Mundschutzstory, bevor wir dann wirklich ernst werden. Heute ist sowieso so eine Folge, ne? Bis jetzt haben ja die Zuhörer immer uns so ein bisschen, naja, wir plaudern halt so ein bisschen über die Urologie, aber so richtig ernsthaft wurden wir ja eigentlich bis jetzt noch nicht. Wir haben ja noch nicht über Krebserkrankungen gesprochen und so weiter, aber das ändert sich heute. Heute fangen wir an, so ein bisschen ernster zu werden. Aber bevor wir da reinstarten, vielleicht noch eine ganz schöne Mundschutzstory. Die viele Patienten ziehen sich selbst, wenn ich was sage, den Mundschutz runter, weil sie dann denken, irgendwie, sie verstehen mich besser, wenn sie bei sich den Mund, das ist so ein Reflex, das weiß ich nicht, wie man das erklären kann, aber wundert man sich immer, dann sitzt er gegenüber und der Patient zieht reflexartig den Mundschutz runter, wenn ich was sage.
Komisch.
Ich meine, ich nuschel eh schon ziemlich, wenn ich dann noch in den Mundschutz rein nuschel, dann bin ich wahrscheinlich echt schwer zu verstehen und mir können sie den Mundschutz nicht runterreißen, dann wird das sozusagen spiegelbildlich vielleicht bei sich selbst eingebracht.
Keine Ahnung. Es ist sowieso bescheuert, wenn man im Zimmer dann sitzt beim Arzt, man versteht den schlecht und
ist ganz furchtbar. Und dann kommen ja noch vorne an der Anmeldung kommen ja noch die Plastikscheiben dazu. Die viele ältere Herrschaften sind eh schwerhörig, also zurzeit ist es echt mühsam. Ja.
Und man hat ja auch den Wunsch, dass man so irgendwie ein persönliches, persönliche Verbindung eigentlich zu seinem behandelnden Arzt, der einem gleich in die Buchse greift, haben möchte.
Ja.
Und der Wundschutz verwehrt das. Ja, vor allem
bei Neupatienten, ne? Ja. Bei Neupatienten ziehe ich dann immer erstmal an der Türschwelle den Mundschutz runter, damit die überhaupt mein Gesicht sehen und ziehe mir den dann wieder an. Weil du kannst ja nicht zum Arzt gehen, hast den nicht einmal ganz komplett das Gesicht gesehen, finde ich, oder?
Nee, man hat ja auch das Bedürfnis, den Gegenüber mal zu sehen. Was ist das denn für ein Typ? Gehe ich besser wieder raus? Gibt es auch so Leute, die dann wieder rausgehen bei dir? Nee, tut mir leid.
Nee, das habe ich noch nicht erlebt. Aber tatsächlich Patienten, denen kann ich ja nicht sagen, ziehen Sie mal bitte den Mundschutz runter, ich möchte Sie mal sehen. Also es gibt Leute, die kennen mich untenrum besser als obenrum tatsächlich.
Sehr schön. Hast du eine Quizfrage? Jetzt. Die wollen wir direkt mal zu Anfang ist gut, 15 Minuten haben wir schon. Eine Quizfrage. Das, nicht, dass wir die vergessen, ne?
Nee, haben wir ja selten vergessen bisher. Ja. Heutige Quizfrage lautet, was haben Kassierer mit Feigwarzen zu tun?
Oh, ich würde spontan sagen, die sind sehr anfällig, die zu bekommen, weil sie ständig im Kundenkontakt sind. Dann gehen die Leute mit ihren Händen aufs Geld und dann wandern die Viren zur Kassiererin, also Kassierer.
Du weißt wohl, dass die Feigwarzen meistens im Genitalbereich auftreten. Ne? Bei deiner müsstest du bei deiner Theorie berücksichtigen.
Ja gut, das Geld ist ja meistens in der Hose.
Aha.
Ne? Und wenn ein Loch drin ist, ach, ich weiß es nicht. Mann.
Ja.
Aber sind die Feigwarzen, hat man die nicht auch, kann man die nicht auch woanders haben? So kleine Hautdinger? Oder sind das nur?
Ja, das sind schon vorwiegend
okay.
Im Genitalbereich, ja.
Okay, dann weiß ich nicht.
Es gibt auch noch im Rachen auch noch Feigwarzenbefall. Da ist auch noch so ein empfindliches Gewebe, wo die gerne sitzen, die HPV. Sprechen wir auch noch gleich drüber.
Okay, andere Theorie. Man bekommt die doch, wenn man durch andere Personen, ne, habe ich doch richtig gelernt. Ne?
Genau, die werden halt von Mensch zu Mensch über Schleimhautkontakt übertragen, genau.
Und jetzt muss ich überlegen, wie bekommen die Kassiererinnen und Kassierer die Feigwarzen? Das ist doch das Rätsel hier, ne? Warum? Mhm. Ich weiß es nicht. Mann.
Ja, lass uns mal so stehen. Ich meine, du hast ja eine Theorie geäußert, können wir nachher nochmal kurz auflösen. So, jetzt wird's ernst. Warum ist das so wichtig? Wir hatten es beim letzten Mal schon gesagt, es gibt Hochrisikotypen von diesen HPV-Viren oder HP-Viren, die leider bei jungen Frauen Veränderungen am Gebärmutterhals machen. Und das ist so häufig, dass wir im Jahr in Deutschland 50.000 junge Frauen haben. Also unter 34 Jahren ist die Statistik, die eine sogenannte Konisation haben müssen. Also die Veränderung am Gebärmuttermund und Gebärmutterhals haben, wo dann das Gewebe des Gebärmutterhalses so kegelförmig ausgeschnitten werden muss, um diese Veränderungen zu beseitigen. Danach hat man natürlich weniger Gewebe am Gebärmuttermund und ein höheres Risiko für Frühgeburten beispielsweise, wenn danach eine Schwangerschaft eintritt, ne, weil der Gebärmuttermund einfach nicht mehr so stark ist und dann das Kind nicht mehr so gut halten kann, wenn das ein gewisses Gewicht erreicht hat. Also das ist schon mal ein großes Risiko. Und die Konisation macht man bei einer Vorstufe. Also wenn die Frau dann wirklich zur Vorsorge geht, es werden Abstriche gemacht, da werden Vorstufen von Krebs gefunden, dann wird diese Konisation durchgeführt. Manchmal sind aber diese Vorstufen schon weiter vorangeschritten. Und das passiert jedes Jahr in Deutschland bei etwa 4.500 Frauen. Ja, die dann also ein sogenanntes Zervixkarzinom bekommen, ein Gebärmutterhalskrebs. Und davon wiederum sterben jedes Jahr 1.500 Frauen. Ja, das heißt also, ich sage nochmal kurz die Zahlen, um diese Menge nochmal zu veranschaulichen. 50.000 bekommen eine Konisation wegen Vorstufen. 4.500 bekommen einen Gebärmutterhalskrebs. Und 1.500 Frauen sterben an diesem Gebärmutterhalskrebs, weil diese Zervixkarzinome zu 70% von diesen Hochrisiko-HPV-Typen 16 und 18, die wir schon erwähnt hatten, verursacht werden. Und die anderen Karzinome werden auch von HP-Viren, aber dann von anderen Risikotypen dieses Virus verursacht.
Nochmal zur Klarstellung, wir hatten das, glaube ich, beim letzten Mal. Also man bekommt diese Viren in den eigenen Körper eben durch Geschlechtsverkehr, ne? Es wird übertragen, oder?
Genau. Und dann sind die. Es gibt auch so ein paar Viren, die dann weiter vorne am Scheideneingang oder in der Scheide leben können, aber vorwiegend fühlen die sich wohl halt am Gebärmuttermund. Und da machen die halt diese Veränderungen. Und das dauert im Schnitt so ein paar Jahre, bis diese Veränderungen auftreten. Und deshalb ist halt die Vorsorge beim Frauenarzt enorm wichtig, regelmäßig diesen Abstrich zu machen. Und am besten ist natürlich, diese Viren gar nicht erst in den Körper zu bekommen. Durch Verhütung mit Kondomen und safer Sex. Und noch besser, das Immunsystem in die Lage zu versetzen durch eine Impfung, dass diese Viren direkt abgewehrt werden.
Ich bin ja Papa einer fünfjährigen Tochter, ne? So, jetzt stelle ich mir natürlich als besorgter Papa schon die Zeit vor, wenn sie in die Pubertät kommt und später und dann einen ersten Freund oder. Wann soll ich denn mir das überlegen, mit meiner Tochter oder meine Tochter dann dahin zu schicken und impfen zu lassen?
Ja, nicht nur überlegen, also du solltest das tun, weil, und zwar, jetzt kommt das Überraschende, die Impfung wird empfohlen im Alter ab 9 Jahre.
Okay.
Ja? Und ja, das hat also folgenden Hintergrund, also 9 bis 14 Jahre ist so das Zeitfenster, wo das empfohlen wird. Und das hat den Hintergrund, dass also bis zum 14. Lebensjahr haben 96% aller Mädchen und 97% aller Jungs noch keinen Geschlechtsverkehr gehabt. Also bis 14 ist das sozusagen, ist man da auf der sicheren Seite. Bis 17, wenn man das Zeitfenster 14 bis 17 nimmt, hatten allerdings dann 65% aller Mädchen und 58% aller Jungs Geschlechtsverkehr. Das heißt also, man muss unbedingt versuchen, vor dem 14. Lebensjahr diese Impfung zu empfehlen und auch diese Wirksamkeit zu erklären und die Scheu davor zu nehmen. Und das ist aber bislang kläglich gescheitert. Also wenn man jetzt mal sieht, 2007 wurde diese Impfung eingeführt. Übrigens hat 2008 ein Deutscher, Professor Harald Zuhausen, dafür den Nobelpreis bekommen. Mhm. Für die Forschung an HP-Viren und die Etablierung dieser Impfung. Und das Land, das den Nobelpreis dafür bekommen hat, hat mit die schlechtesten Impfraten weltweit. Auch irgendwie erstaunlich.
Woran liegt das?
Das liegt daran, dass das nur eine Empfehlung ist, diese Impfung, und dass man erstmal nur gesagt hat, okay, wir impfen die Mädchen mit der Vorstellung, die wird gut angenommen, diese Impfung. Und wenn man dann halt so eine Impfrate von 60-70% erreicht, dann kann man eine sogenannte Herdenimmunität erreichen. Ne? Dann sind also praktisch die Jungs auch nicht mehr gefährdet, weil so viele Mädchen immun sind. Verstehst du?
Ja.
Und das hat man aber nie erreicht. Also die maximale Impfquote, die man erreicht hat, waren 44%. Und damit kann man keine Herdenimmunität herstellen.
Im Prinzip geht es ja um Jungen und Mädchen, ne?
Genau, jetzt geht es um Jungen und Mädchen. Denn 2018 wurde das erkannt, dass man also so nicht zum Ziel kommt, wenn man nur den Mädchen das empfiehlt und es machen nur nicht mal die Hälfte diese Impfung über Krankenkasse, dann muss man das ändern. Und andere Länder fahren da andere Strategien, beispielsweise England, Australien, die haben Schulimpfprogramme. Da wird das dann in der Schule angeboten. Da hat man natürlich eine viel größere Reichweite und hat dann eine Impfquote von 85%. So, dann sind wir natürlich in dem Bereich, wo die Herdenimmunität eintritt. Und dann kann man praktisch auch dieses Virus langfristig weit zurückdämmen. Ich würde jetzt einfach mal prophezeien, man könnte es theoretisch sogar ausrotten. Ja. Und wir fahren halt jetzt die Strategie, seit 2018 wird das jetzt auch den Jungs empfohlen. Wenn man die jetzt nochmal motivieren könnte, dann hätte man also praktisch 44% der Mädchen, und wenn man die gleiche Rate bei den Jungs erreichen könnte, hätte man so knapp die Hälfte der Jungs auch geimpft. Ist aber immer noch nicht eigentlich das, wo man hin will. An dieser Stelle sind dann eigentlich die Kinderärzte gefordert oder die Schulen. Denn da kann ich auch mal ganz erschreckende Daten nennen. Denn es gibt ja bei den Kindern die empfohlenen Untersuchungen, beispielsweise die U11, die wird im Alter so von zwischen 9 und 10 gemacht. Die wird noch sehr gut angenommen. Aber da ist so ein Alter, da spricht man eigentlich noch nicht über so eine Impfung. Und das muss sich halt ändern. Denn bei der J1, das ist die nächste Untersuchung, die Jugendlichenuntersuchung zwischen 12 und 14 Jahren, da geht nur noch jeder dritte Junge hin zu dieser Impfung oder zu dieser Untersuchung.
Ja, weil die Eltern,
wenn man
die
noch
nicht
weiter
schicken,
geht, ne? Also. Ja, das geht dann irgendwie unter, keine Ahnung. Und mit 16, 17 bei der J2, da gehen nur noch 5% aller Jungs hin. Also da erreicht man praktisch keinen mehr. Und deshalb ist es so enorm wichtig, entweder bei der U11, 9 bis 10 Jahre, oder bei der J1, 12 bis 14 Jahre, diese Impfung dann zu besprechen. Wir als Urologen, wir haben gar nicht so eine Routinekontrolle, wo wir mit den Jungs in dem Alter in Kontakt kommen. Wir haben zwar vereinzelt Jungs, die konkret mit dem Wunsch, oder Eltern, die konkret mit dem Wunsch nach der Impfung zu uns kommen, aber wir sehen jetzt nicht Jungs regelhaft in dem Alter, wo wir sagen können, übrigens, es gibt auch diese sehr wirksame und sehr sinnvolle Impfung gegen die HP-Viren.
Wie sieht die Impfung konkret aus? Ist es eine Spritze?
Ja, das ist eine Spritze. Und zwar gab es früher eine Spritze, die hieß Cervarix. Die war bivalent, also da waren nur zwei Hochrisikotypen abgedeckt, nämlich 16 und 18. Und da habe ich eben schon gesagt, diese Typen 16 und 18 sind für 70% aller Karzinome verantwortlich. Also das war schon ganz gut. Mittlerweile hat man das erweitert und ganz schlau erweitert. Man hat nämlich die anderen Hochrisikotypen damit reingenommen, sodass also jetzt ein 9-valenter Impfstoff vorliegt, der heißt Gardasil 9. Und der schützt halt gegen die gängigsten Hochrisikotypen, sodass da 90% aller Hochrisikovarianten, die Ärger machen können, abgedeckt sind. Und auch noch die beiden Niedrigrisikotypen. Und dann sind wir wieder beim Untertitel des heutigen Podcasts. Dann kriegt man auch keinen Blumenkohl. Also dann sind auch die Feigwarzen, die harmlosen, Anführungszeichen, Feigwarzen mit geimpft.
Auf was kann ich mich denn einstellen? Weil jede Impfung oder manche Impfungen haben ja auch Nebenwirkungen. Gibt es da welche?
Also erstmal, das sind ja zwei winzige Spritzen, 0,5 Milliliter sind das. Ja, die werden im Abstand von 5 Monaten verabreicht. Das heißt, man kriegt eine Spritze und 5 Monate später kriegt man eine zweite Spritze in den Oberarm beispielsweise, in den Muskel. Mhm. 0,5 Milliliter, also wirklich eine ganz, ganz geringe Menge. Ja, es gibt Nebenwirkungen. Das sind ja natürlich sensible junge Menschen, die da vor einem sitzen. Also die kriegen dann oft manchmal so ein bisschen Kreislauf. Kreislauf sagt man in medizinisch vasovagale Synkope. Manchmal mit so ein bisschen Zuckungen. Das nennt man dann tonisch-klonische Bewegungen. Ja. Also auf Laiendeutsch gesagt, Man kriegt Kreislauf mit Zuckungen, auf medizinisch gesagt vasovagale Synkope mit tonisch-klonischen Bewegungen.
Ja, da nochmal.
Das kann passieren. Ja, deshalb sagt man, man soll lieber sitzen, am besten sogar liegen bei der Impfung und dann 15 Minuten beobachten und dann ist das eigentlich sehr harmlos. Und an der Einstichstelle, ja, wie bei jeder Spritze, ne, kann so ein bisschen Schmerzen, ein bisschen Rötung, eine leichte Schwellung ist möglich. Ja. Also letztlich harmlose Lokalreaktion und eine erklärbare, sagen wir mal, Kreislaufreaktion kann da schon mal auftreten. Schwerwiegende Nebenwirkungen, die waren am Anfang mit Gardasil, war das so ein bisschen im Gespräch, also so ähnlich wie bei Viagra, wo man am Anfang gesagt hat, das macht ja Herzinfarkte, hat man hier irgendwelche Todesfälle damit assoziiert. Und das gab dann Anlass dazu, mal sehr groß angelegte Nachbeobachtungsstudien zu machen, wo man also wirklich geguckt hat, es sind mittlerweile 270 Millionen Impfdosen verabreicht worden weltweit, dass man da mal nachbeobachtet, was macht das überhaupt für schwerwiegende Nebenwirkungen. Und es gab kein erhöhtes Risiko für irgendwelche schwerwiegenden, gravierenden, bleibenden Schäden.
Nun, trotzdem gibt es ja, warum auch immer, irgendwelche Idioten, die meinen, Impfen ist schädlich. Ich will das nicht, ich lehne das grundsätzlich ab.
Also das Wort Idioten würde ich jetzt da streichen, weil man natürlich jeden Einwand ernst nehmen muss.
Ja, ich darf das aber sagen, aus meiner Sicht.
Du darfst das sagen, du darfst sowieso alles sagen.
Genau, also ja. ich finde es wahnsinnig, immer wenn ich mit Leuten rede, die sagen, ich lasse mein Kind nicht impfen, dann da kann ich einfach nichts zu sagen, da denke ich so, das ist doch total bescheuert. Was sagst du denn den Leuten, die sagen, ich möchte mich nicht oder ich möchte meine Kinder nicht impfen lassen, ich bin absoluter Impfgegner?
Ich versuche das sachlich zu erklären, was das für Vorteile hat und wie gering die Risiken sind im Vergleich zu den eben genannten Risiken, wenn man nicht impft. Und wenn dann die Entscheidung so bleibt, dann respektiere ich das. Dann ist es so. Also das habe ich auch gelernt über die Jahre, Entscheidungen zu respektieren. Wenn ein Patient sagt, ich lasse meinen Krebs nicht behandeln, dann ja, dann ist das so. Und ja, ich will das nicht verteufeln generell, sich gegen sowas zu entscheiden. Ich habe zum Beispiel auch nie bei mir die Grippeimpfung machen lassen, weil ich immer auch so ein bisschen der Meinung war, der Körper muss auch so ein bisschen gefordert werden, so ein bisschen Kälte, Nässe, Stress und so weiter. Da muss der Körper mit umgehen lernen. Man kann sich nicht vor allem schützen und so. Jetzt sehe ich das in Zeiten von Corona auch wieder so ein bisschen anders, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ich würde tatsächlich auch jetzt im nächsten Jahr, glaube ich, die Grippeimpfung bei mir dann auch machen lassen.
Ich mache die auch jedes Jahr, weil ich mich irgendwann mal in eine Woche echt flach lag und ich gesagt habe, diese Woche, weil wenn man wirklich eine Grippe hat, die ist ja wirklich so ätzend, da liegt man ja wirklich 7 Tage total hinüber flach und da hatte ich keine Lust drauf.
Bei der Grippeimpfung ist es ja, ich bin da jetzt nicht so drin im Thema, ist so, dass die Viren sich alle 1, 2, 3 Jahre auch verändern und die Impfung dann wieder neu ausgerichtet werden muss. Hier bei der HPV-Impfung ist es halt so, man kennt diese Virustypen, die dagegen wird geimpft und dann ist fertig, ja. Dann hat man ein Leben lang, Stand jetzt, also nach Beobachtungszeitraum, Moment, ich hatte das irgendwo gelesen, liegt jetzt schon bei einigen Jahren und der Impfschutz ist tatsächlich langfristig gegeben. Also es wäre, glaube ich, fahrlässig, das nicht zu tun.
Also das ist
nicht
du,
wie eine Grippeimpfung.
Aber du, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, du redest dann mit dem Patienten und sagst, okay, wenn sie es nicht machen, ist das und das. Und wenn sie es sich impfen lassen, ist das und das. Und dann kann der seine Entscheidung treffen und dann... Ist auch gut für dich, ne?
Genau.
Okay.
Genau. Also ich habe jetzt da ich bin da jetzt nicht, tritt da nicht als Messias für die Impfung auf, aber ich bin nämlich schon in der beratenden Funktion und lege halt die Fakten auf den Tisch. Und dann ist wie immer im Leben die Entscheidung beim Patienten.
Genau. Okay. Du hattest eben auch gesagt, in welchem Alter man impfen sollte und wann, was ist denn, wenn ich es vergessen habe oder wenn ich sage, hups, da war ja was, kann ich das eigentlich noch nachholen dann oder ist dann irgendwann vorbei?
Nee, das kann man nachholen. Also wenn man jetzt dieses Zeitfenster 9 bis 14 Jahre mit den 2 Impfdosen verpasst hat, dann kann man nochmal ab 15, also es ist nochmal 15 bis 17 ist nochmal so ein Zeitfenster, dann kann man dann mit 3 Impfdosen, also nach Zeitpunkt 0, nach 2 Monaten und nach 6 Monaten, kann man das nochmal nachholen. Und sogar ab 18 kann man theoretisch noch impfen und einige Krankenversicherungen übernehmen auch nach 18 noch die Kosten. Denn bis zum 17. Lebensjahr ist das mittlerweile flächendeckend eine Kassenleistung. Ja, also die Kassen müssen diesen nicht so ganz günstigen Impfstoff auch übernehmen. Ja. Und was wir noch nicht gesagt haben, die Männer profitieren auch, also es geht jetzt nicht nur um den Gebärmutterhalskrebs der Frau, denn auch die Männer können tatsächlich lästige Krankheiten bekommen. Und zwar reden wir hier von pro Jahr 600 Analkarzinomen, die auftreten, also am After, 250 Peniskarzinome, die auch in der Hälfte der Fälle mit HPV-Viren assoziiert sind, und 750 Krebserkrankungen im Mund-Rachenraum. Ja, und die werden natürlich auch gleich, also haben wir nochmal 1500 Krebserkrankungen pro Jahr, die mit vermieden werden. Also wir liegen dabei ungefähr 7000 Krebserkrankungen insgesamt, 6 bis 7000, die vermieden werden können, wenn die Impfung so flächendeckend gemacht würde, dass man eine Herdenimmunität da hinkriegen kann.
Nochmal zum Verständnis für mich. Das heißt, wenn ich mich habe impfen lassen, dann bin ich hundertprozentig geschützt? Oder zu welcher Prozentzahl gibt es da?
Der Impfschutz ist schon sehr hoch. Ob das 100% ist, das kann ich dir jetzt nicht beantworten. Aber ich sage immer, 100% gibt es in der Medizin nie.
Aber nahezu.
Ja. Es gibt immer irgendjemanden, der jetzt kein intaktes Immunsystem hat, der da nicht drauf anspricht. Aber so vom Prinzip her ist dann ein Impfschutz gegeben. Es wird sogar jetzt untersucht, diskutiert, ob man nicht, wenn man schon mit HPV-Viren in Kontakt war und immer wieder beispielsweise bei der Frau diese Veränderung am Gebärmuttermund hat oder beim Mann diese lästigen Feigwarzen Nicht-Risikotypen oder Niedrigrisikotypen, ob man dann nicht auch später noch impfen kann und damit das Wiederauftreten von solchen Warzen in der Häufigkeit reduzieren kann. Das kann ich jetzt noch nicht empfehlen, aber man hat Fallberichte gehört, auch von Kollegen, dass die da durchaus Erfolge mit hatten, dass die das dann auf Selbstkostenbasis dem Patienten empfohlen haben und der dann weniger häufig Warzen bekommen hat.
Ich glaube, ich habe in dieser Folge alles verstanden und werde meine Tochter frühzeitig dahin schicken.
Ja, schreibst du schon mal in den Kalender, genau.
Ja,
genau.
Ich mache schon Kalendereintrag. Ja.
Genau. Und die Impfung ist wirklich nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt. Ja, Pipipedia ist heute ganz einfach.
Darf ich den Namen vorlesen?
Ja.
Ich versuch's mal, ja. Er steht hier vor mir.
Ja.
Dysplasie Cervix Uteri.
Genau, das ist halt einfach nur der lateinische Begriff für die Veränderung am Gebärmuttermund. Dysplasie ist halt die Vorstufe, also die Zellveränderung. Cervix ist der Hals und Uteri ist die Gebärmutter. Also die Veränderung am Gebärmutterhals. Dysplasie Cervix Uteri. Beim nächsten Mal habe ich was Ähnliches, aber noch viel länger. Ich glaube, aus 7 Bestandteilen bestehendes Wort, da wirst du dich dann abarbeiten können. Also heute war es auch wieder, sagen wir mal, einfach ein medizinisches Lexikon, bisschen Pipipedia.
Jetzt muss mir nur noch sagen, was Kassierer mit Kassiererinnen und Kassierer mit Feigwarzen zu tun haben. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Meine Theorie war ja, dass das durch das Geld, dass die Kunden das Geld in der Hand haben und die Kassierer so Kontakt mit Geld haben, dass das da übertragen wird. Da hast du aber gesagt, was hat das Geld mit den Geschlechtsorganen
zu tun? Genitalbereich zu tun.
Ja,
genau. Nee, Erklärung ist eine ganz andere. Die Kassierer ist eine Punkband.
Och, und, komm.
ja. Habe ich durch meinen lieben Cousin habe ich das erfahren, der selber Punk Band-Lead-Sänger ist. Der hat mich darauf hingewiesen. Die haben nämlich ein Lied, das heißt Blumenkohl am Pillemann. Und da habe ich mir den Text mal durchgelesen. Der ist wirklich so derb, dass man das auf keinen Fall hier vorlesen kann. Und der ist auch noch medizinisch falsch, muss man ganz ehrlich sagen, weil da wird alles an Geschlechtskrankheiten, was wir bisher besprochen haben, also die Kassierer müssen unbedingt diesen Podcast hören, weil da wird da mal so ein bisschen sortiert. Ne? Denn die haben alles in eine Schublade geworfen von eitrigem Ausfluss über Ekzeme, Geschwüre bis hin zu Blumenkohl. Das wird alles ganz wild gemixt. Ist so ähnlich wie wenn man so eine Fernsehserie guckt und da kommt irgendwas Medizinisches vor, dann, wenn man als Arzt sowas sieht, man guckt immer sofort, was ist falsch dargestellt.
So seid ihr.
So ist das halt auch bei diesem Text. Du liest das und denkst, nee, das kann man so nicht sagen. Das muss man irgendwie korrigieren, gerade rücken. Und Geht das dir nicht so? Oder anders gefragt, recherchiert ihr nicht, wenn ihr jetzt irgendwas so eine Aufnahme, wo was Medizinisches vorkommt, dann hole ich mir doch eine Beratung und muss doch gucken, wie wird jemand richtig intubiert oder wie wird jemand da die Infusion angelegt oder alleine schon, wenn irgendwo im Fernsehen Blut abgenommen wird, da wird ja immer die Nadel senkrecht irgendwie in die Haut reingestochen.
Ja gut, das, ne? Ich mache ja keine Fernsehfilme, ne? Ich mache keine Spielfilme. Ne?
Aber vielleicht kannst du das irgendwie so recherchieren, ob da, also was da falsch läuft. Also ist das Zeitnot? Ich meine, da muss man mal sagen, wie setzt man eine Nadel an die Haut an, wenn man Blut abnimmt? Ja. Dann denke ich mir immer, wenn das schon so gravierend falsch dargestellt wird, wie ist denn dann der Rest, also da, wo ich keine Ahnung von habe, weißt du?
Ich glaube, da sind unsere Berufe ähnlich. Ich möchte ja auch nicht wissen, was im Operationssaal so gesprochen wird und wieder rumgehampelt wird.
Ja, aber es ist halt lustig, so dann die Sachen, wo man dann Ahnung von hat, dann sieht man dann irgendwie, dass da so nur so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt wird von der Darstellung her. Ja. Aber es ist besser geworden, muss ich zugeben, die letzten Jahre. Und wie gesagt, nochmal hier mein Hinweis an die Kassierer, wenn ihr uns zuhört, wovon ich natürlich ausgehe, überarbeitet euren Text nochmal und wenn ihr Fragen habt, gerne bei mir melden.
Man kann sich ja bei uns melden. Man hat die Möglichkeit, einen Kommentar zu schreiben unter diesem Podcast. Es ist keine medizinische Beratung, also es gibt keine Mails von Chris zurück mit, ja, mach mal das oder komm mal in der Praxis vorbei, sondern das ist im Prinzip, da könnt ihr Hinweise, Kommentare oder auch nette Grüße loswerden.
So, ne? Genau, Kommentare bei Podigy und Bewertungen hingegen, die nehmen wir auch sehr gerne entgegen bei iTunes und da kann man auch dann runterscrollen und unten auch eine schriftliche Bewertung abgeben, wenn es euch gefällt. Wenn nicht, dann ist es so.
Oder Themenvorschläge.
Gerne.
Chris.
Jochen.
Vielen Dank für die Folge. Schönen Gruß.
Ja, bedanke mich auch bei dir.
Schönen Gruß nach Aachen. Tschüss.
Ciao, ciao. Ich bin Urologe. Was denkst du da?
Jetzt mal ganz, ganz unter uns.
Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
Ja, ja.
Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.